Herzlich willkommen zu Def Radio hier auf Radio Free FM. Es ist Sonntag, der 17. April 2016. Unser Thema heute, es soll um Prozessoren gehen. Bisher haben wir noch ein paar technische und logistische Pannen. Also zum einen fehlt hier noch mein Gesprächspartner, mit dem ich mich heute über Prozessoren unterhalten möchte. Sollte aber bald auftauchen. Und zum anderen ist gerade unsere Website down. Das heißt, wir konnten unsere Sendung auch nicht ankündigen. Vielleicht hört ja doch der eine oder andere zu. Und natürlich soll es trotzdem noch den Podcast geben. Also wir zeichnen natürlich trotzdem alles auf und veröffentlichen das Ganze dann später unter www.defradio.de. Sobald die Website wieder läuft, werde ich die Sendung dann online stellen und sobald wie möglich schneiden und veröffentlichen. So, da mir noch ein Gesprächspartner fehlt, spiele ich jetzt noch kurz ein bisschen Musik, bleibt aber da, also Def Radio geht weiter und sobald Simon im Studio ist, können wir loslegen. Das heißt, jetzt geht's erstmal los mit Sad Robot von Pornophonique. Viel Spaß mit dem ersten Song und bis gleich.
Radio 3FM, 102.6.
Ja, herzlich willkommen zurück zu Def Radio auf Radio 3FM. Ich bin Matu. Unser Thema heute bei Def Radio soll sein Prozessoren. Leider ist Simon immer noch nicht da, mit dem ich mich heute über Prozessortechnologie unterhalten möchte. Aber wir haben ja 2 Stunden Zeit und der wird schon noch auftauchen. Bis dahin machen wir einfach noch ein bisschen News. Sorry für das Nebengeräusch gerade, musste mein Mikro ein bisschen arrangieren. So, in letzter Zeit ist wieder so einiges passiert. Ich habe einfach mal aus den letzten Wochen so ein paar News rausgepickt, die mich persönlich interessieren. Also hier, wie immer, kein Anspruch auf irgendwelche Vollständigkeit, aber ein kleiner Ausschnitt aus dem, was in letzter Zeit so los ist. So, ganz interessant ist, zurzeit läuft oder lief, ich bin mir nicht ganz sicher, die Facebook Entwicklerkonferenz oder Facebook Developer Conference auf Englisch mit dem Titel F8. Und ja, auf der F8 stellt Facebook Sachen vor, Technologien, Ideen und so weiter und so fort. Und auf dieser Konferenz wurde einiges vorgestellt und auf Heise gibt es da einen sehr interessanten Kommentar dazu. Also Heise Online, heise.de. Das technisch ausgerichtete oder technisch und netzkulturell ausgerichtete Online-Magazin. Da gibt es einen Kommentar dazu, den ich sehr interessant finde. Und zwar wurde wohl auf dieser Entwicklerkonferenz F8 von Facebook sehr viel vorgestellt, was darauf abzielt, dass Nutzer die Plattform Facebook gar nicht mehr verlassen müssen. Und viele Leute sehen das ein bisschen bedenklich und ich gehöre da auch dazu. Ideen sind zum Beispiel, dass Internet in abgelegene Gebiete gebracht wird, wo bisher die Internetverbreitung noch nicht so gut funktioniert oder dass Leuten Zugang zum Internet verschafft wird, die sich das im Moment unter normalen Umständen einfach nicht leisten können. Aber mit der großen Einschränkung, dass fast nur Facebook über dieses abgespeckte Internet, über dieses sogenannte Free Basic Internet, wie Facebook das nennt, erreicht werden kann. Also du kriegst dann zwar, auch wenn du es dir nicht leisten kannst, irgendwie Internetzugang kostenlos oder zumindest sehr günstig. Und hast aber dann aber die Einschränkung, wo du surfen kannst, nämlich hauptsächlich auf Facebook. Und das erreicht natürlich hauptsächlich eins, nämlich Facebook mehr Nutzer zu bringen. Und ähnlich verhält es sich mit anderen Ideen und Vorschlägen von Facebook, nämlich dass jetzt Verlegern, also Leute, die irgendwie News schreiben oder Artikel veröffentlichen, dass man die dann gleich in den Facebook Messenger interessierten Leuten posten kann, so dass Leute, auch wenn sie sich für News interessieren, gar nicht mehr von Facebook weg müssen, sondern einfach auf dieser Plattform bleiben können und damit so ein bisschen das restliche Angebot im World Wide Web in Facebook reingezogen wird. Und mittlerweile ist es ja schon so, wenn man kein Facebook hat, dann ist man manchmal so ein bisschen außen vor. Dann kriegt man Sachen nicht mit, wird nicht zu Treffen eingeladen, sei es Klassentreffen oder wie auch immer. Und ja, diese Entwicklungen zielen noch ein bisschen mehr drauf hin. Also wen es interessiert, kann sich diesen Kommentar auf Heise nochmal selber durchlesen. Da sind noch ein paar weitere Informationen dazu. Wo wir gerade bei Monopolstellungen im Internet sind, die EU-Kommission die Kartellwächter der EU haben jetzt angefangen, Android ins Visier zu nehmen. Und zwar wird hier Google vorgeworfen, dass sie mit Android ihre Dienst oder ihre Marktmacht ausnutzen, ja, diese starke Verbreitung des Android-Mobilbetriebssystems, das ja viel auf Smartphones verwendet wird, aber mittlerweile auch auf Fernsehern oder sogar in Autos. Und ja, hier wird eben Google vorgeworfen, dass sie ihre eigenen Dienste zu prominent platzieren und andere Dienste von anderen Anbietern unterdrücken und den Marktzugang unzulässig verwehren. Das hat jetzt gerade erst angefangen. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Vielleicht wird es da in kommenden Radiosendungen nochmal weitere News dazu geben. So, ganz anderes Thema. Interessiert mich persönlich. Hier geht es auch wieder um Autos. Und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, in letzter Zeit sind sogenannte Erpressungstrojaner im Kommen. Also Software, Schadsoftware, die sich auf Computern einnistet. Und typischerweise machen die dann Folgendes, dass sie irgendwelche wichtigen Dateien verschlüsseln. Also ich habe einen Computer, ich arbeite damit, habe da irgendwelche wichtigen Dateien da drauf. Und diese Trojaner, die finden solche Dateien, verschlüsseln die, sodass ich keinen Zugriff mehr darauf habe. Und dann kommen Erpresser und melden sich bei mir und sagen, ja, deine Dateien werden wieder freigegeben, wenn du folgenden Betrag bezahlst. Normalerweise wird da per Bitcoin bezahlt, also Bitcoin, die Online-Währung, die sich pseudonym verwenden lässt. Genau, da gibt es auch noch verschiedene Sendungen, die Bitcoin erklären oder mal im Internet schauen, wen das interessiert. So, also Verschlüsselungstrojaner. So, und jetzt gab es einen Verschlüsselungstrojaner namens Highwayman, also ja, Autobahnmann oder wie man das übersetzen möchte. Und der hat eine neue Idee, der zielt nämlich auf Autos ab. Und zwar nistet der sich die aktuelle Entwicklung geht hin zu Connected Cars. Das heißt, aktuelle Fahrzeuge, wenn man die kauft, haben häufig sogenannte Connected Car Funktionalität. Und das bedeutet einfach, dass das Fahrzeug über das Internet mit einem Herstellernetzwerk verbunden ist und man dann über einen Account beim Hersteller sein Auto steuern kann, also auf- und zuschließen kann, die Heizung einstellen oder Orten, wo sich das Fahrzeug befindet, wenn man vergessen hat, wo man geparkt hat oder wenn vielleicht mehrere Leute in der Familie das Fahrzeug benutzen, dann kann man schauen, ja, wo hat denn meine Schwester das Auto geparkt und ich brauche das jetzt, wo genau hat sie es denn hingestellt, dann kann ich da hingehen und vielleicht habe ich was im Auto vergessen, kann es dann mit der App aufschließen und habe dann Zugriff auf das Fahrzeug. Sowas, ja, da ist natürlich ganz viel Software mit dabei und das Software ist immer wieder anfällig für Angriffe. Und hier jetzt eben dieser Erpressungstrojaner Highwayman, was der tut, er verschließt das Fahrzeug und Bevor eben es wieder möglich wird, das Fahrzeug aufzuschließen, fordert der Erpressungstrojaner ein Lösegeld. Das war wohl in Höhe eines Viertel Bitcoin, was etwa 92 Euro entspricht. Und sobald dieses Geld bezahlt wird, lässt sich das Fahrzeug wieder aufschließen. Und normalerweise kann man das Fahrzeug auch mit dem Schlüssel wieder aufschließen. Dann bräuchte man die App gar nicht, dann müsste man sich da gar nicht drum kümmern und nimmt einfach den Schlüssel stattdessen. Aber dieser Trojaner, diese Schadsoftware ist da relativ schlau. Nämlich, wenn man versucht, mit dem Schlüssel das Fahrzeug aufzuschließen, dann meldet sie einfach automatisch beim Fahrzeughersteller diesen Schlüssel als gestohlen. Und der wird dann gesperrt. Das heißt, mit diesem Schlüssel kann man dann das Fahrzeug nicht mehr aufschließen, sondern nur noch mit der App. Und damit sichert er sich ihm zu, dass das Fahrzeug nicht mehr benutzbar ist, solange bis das Opfer das Lösegeld zahlt. Oh, das ist eine sehr interessante neue Entwicklung und ist vielleicht ein bisschen überraschend, dass sowas jetzt so früh kommt. Also es war eigentlich absehbar, dass wir eventuell mal Probleme bekommen mit der stärkeren Vernetzung von Fahrzeugen, aber dass jetzt gleich so ein Trojaner so einschlägt, das ist schon sehr, sehr interessant. Und ja, genau, also wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Und Abhilfe schafft im Moment das Deinstallieren der Fahrzeug-App so lange, bis die Hersteller garantieren können, dass keine Viren sich in dieser App mehr befinden. Weitere Infos auch wieder auf heise.de, einfach mal nach Highwayman, Erpressungstrojaner im Web suchen. So, wir sind schon so ein bisschen bei Krypto angelangt, jetzt wieder ein bisschen positivere Nachrichten und zwar zur Verschlüsselung. Wir alle wissen, 2011 kam Edward Snowden, hat viele Enthüllungen gebracht über weltweite Geheimdienstzusammenarbeit, Geheimdienstmachenschaften, die gezeigt haben, dass sehr viel überwacht wird, insbesondere anlasslos viele unschuldige Bürger überwacht werden. Und das führt wohl laut dem Amazon-Technikchef dazu, dass immer mehr Verschlüsselungstechnologie eingesetzt wird in der IT-Branche. Also bisher war es so, man hat oft gesagt, so ja, da habe ja nur ich Zugriff drauf oder ich vertraue diesem Hersteller oder diesem Anbieter, dass der das schon alles richtig macht, da muss ich nicht nochmal selber verschlüsseln, der macht das schon. Aber es hat sich eben gezeigt, dass beispielsweise die NSA sehr viel Zugriff auf Daten direkt von verschiedenen Anbietern hat. Also in den USA, wenn eine Firma in den USA ist, dann kann einfach ein Geheimdienst oder eine Sicherheitsbehörde zu diesem Anbieter gehen und sagen, hier gebt mir mal alle Daten zu diesem Kunden, zu diesem und jenen Kunden. Und übrigens, ihr dürft den Kunden auch nicht Bescheid sagen und ihr dürft auch nicht Bescheid sagen, dass wir euch jetzt gefragt haben nach diesen Daten. Und die einzige zuverlässige Lösung ist, starke Verschlüsselungsmethoden zu verwenden, sodass der Anbieter von Diensten eben auch keinen Zugriff auf meine Sachen hat. Also zum Beispiel, wenn ich Cloud-Dienste verwende, wo ich Dateien speichere, auslage oder Berechnungen auslagere, dann sollte ich das Ganze so absichern, dass derjenige, bei dem meine Daten liegen, auch nicht drauf zugreifen kann, weil die Dateien so verschlüsselt sind, dass nur ich was damit anfangen kann. Und es zeigt sich jetzt wohl, dass die Snowden-Enthüllungen solche Verschlüsselung fördern, dass sich da immer mehr zeigt. Prominente Beispiele sind zum Beispiel jetzt die vor kurzem eingeführte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei WhatsApp, was auf einen Schlag dafür gesorgt hat, dass sehr, sehr viele Menschen, also WhatsApp in Deutschland ist ja wahnsinnig beliebt, dass sehr, sehr viele Menschen nur noch verschlüsselt miteinander kommunizieren. Und zwar Ende zu Ende verschlüsselt, also so, dass selbst WhatsApp, der Betreiber dieses Messaging-Dienstes, nicht darauf zugreifen kann. So, jetzt kommt hier gerade Simon ins Studio spaziert. Hi, sag mal hallo. Ich mach noch kurz fertig mit, obwohl wir machen hier einen Cut mit den News. Ich spiele noch einen Song und nach der Musik geht's dann weiter mit unserem eigentlichen Thema. Genau, bis gleich bei Def Radio. Viel Spaß mit dem nächsten Song. Der kommt von Steven Dunstan und heißt 360 Degrees. Bis gleich. So, herzlich willkommen zurück zu Def Radio hier bei Radio 3FM. Ich bin Matu, Simon ist mittlerweile auch angekommen.
Hi.
Ja, lass uns loslegen mit unserem Thema. Wobei noch kurzer Kommentar zu unserer Webseite. Ich habe vorhin gesagt, die sei down. Die ist gar nicht down. Bloß irgendwie lässt sich die Domain defradio.de nicht richtig auflösen. Das heißt, wenn ihr auf unsere Website wollt, dann geht ihr über ulm.ccc.de/def/radio. Bringt euch aber nicht viel, weil ich die Sendung noch nicht angelegt habe. Weil ich dachte, dass die Website down wäre. Wird aber nachgereicht. Also, ja, wir Techniker ist informiert. Nee, ist er nicht. Ich informiere noch den Techniker. So, Thema Prozessoren. Wir schauen mal, wo das uns heute so hinführt. Es ist natürlich ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Wir fangen einfach mal an mit so Architekturen. Wie sieht so ein Rechner aus? Wie ist es aufgebaut? Was für Teile haben wir so? Und ja. Beziehungsweise warum beschäftigst du dich eigentlich überhaupt mit Prozessoren?
Wieso beschäftige ich mich damit? Ich finde es halt ein irre spannendes Thema. Also nicht nur so, wie designe ich einen Prozessor, sondern wie bringe ich den am Ende auch auf Silizium oder was kann ich am Endeffekt auch damit anstellen?
Okay.
Also es hat sich so ein bisschen als Hobby bei mir entwickelt, mich mit sowas auseinanderzusetzen. Ja, aber genau warum, es macht halt Spaß.
Ja, ist recht spannend. Also so ein Prozessor, aus was besteht denn der? Also wir haben ja nicht nur, da steckt ein bisschen mehr dahinter.
Schauen wir uns einfach mal an, was so ein Prozessor schluckt und was er dann draus macht.
Genau.
Also so ein Prozessor, der kriegt, wenn er startet oder ja, je nachdem wie er halt gebaut ist, so ein Paket an Instruktionen in die Hand gedrückt. Das sind meistens so ganz, ganz simple Geschichten wie addiere zwei Zahlen und speichere die an einem anderen Ort oder kopiere was von einem in den anderen Speicherbereich. Also das, was der Prozess im Endeffekt frisst, sind halt ganz, ganz, ganz einfache Anweisungen. Und das, was man so als Programmierer schreibt, ist eigentlich schon relativ abgehoben davon. Es ist schon sehr abstrakt und wird halt von relativ komplexen Programmen, die sich Compiler nennen, übersetzt. In diese ganz simplen Anweisungen, also das kann man sich so vorstellen wie ganz oben hat man irgendwie so eine Art Blaupause von dem Gebäude und ganz unten hat man halt die ganzen Einzelanweisungen mit bewege Ziegelstein von A nach B, mach Zement drauf, zieh hier eine Tür ein oder sowas.
Okay, und der Prozessor ist so die unterste Schicht, was dann am Ende bei rauskommt.
Genau.
Ja, und diese Befehle nennen wir, also entweder Befehle oder Instruktionen oder Maschinencode oder so, das ist irgendwie alles austauschbare Begriffe, so ein bisschen.
Die phonetische Repräsentation, also nicht diese einzelnen Bits und Bytes, die man so als normaler Mensch nicht so gut lesen kann, sondern das, was das quasi übersetzt bedeutet, nennt man Assembler. Also man hat für jedes dieser Befehle quasi einen Namen und für die Ziel- und Eingabewerte ebenfalls Namen, also quasi man macht aus diesen Bits und Bytes was Lesbares, das man auch bearbeiten und verstehen kann. Das ist dann der Assembler. Und dieses Programm der Assembler übersetzt quasi dieses Menschenverstehbare in diese Bits und Bytes. Also von der Hierarchie her, man hat irgendwie oben so einen Algorithmus, dann hat man ein bisschen Code. Und der Code wird vom Compiler übersetzt in halt einen Assembler. Und Assembler, das kann man sich noch angucken, das kann man noch verstehen. Und das wird dann halt durch diesen Assembler, das ist quasi so ein 1:1 Übersetzer, in Bits und Bytes übersetzt, die dann die CPU verarbeiten kann.
Okay. Ja. Wenn dieser Befehl jetzt gelesen wird, wir können eigentlich mal vielleicht durchgehen, was dann im Prozessor damit passiert. Vielleicht ist das ganz sinnvoll, so auf diese Art und Weise anzufangen. Die Instruktion, die besteht aus verschiedenen Teilen. Die kann Die können entweder, es gibt Prozessoren, da sind irgendwie alle Instruktionen gleich lang. Es gibt aber auch welche, da können die irgendwie beliebig verschieden lang sein, so dass man da unterschiedliche Sachen abbilden kann. Jetzt hast du schon eine genannt. Addiere zwei Zahlen. Vielleicht können wir mal kurz durchgehen, was es sonst noch so für typische Instruktionen gibt. Also es wären so die arithmetischen, also Rechenoperationen, addieren, subtrahieren. Manche Prozessoren können mehr, manche weniger.
Schieben.
Also schieben heißt, wir haben irgendwie eine Anzahl an Bits und wir verschieben alle Bits um eins nach rechts oder nach links oder um.
Ja, und dann fällt das, was vorne über die eigentliche Zahlengröße hinausgeht, was sie weg. Also bei einer Verschiebung um eins fällt die vorderste Stelle weg. Was ist noch so typisch?
Vergleichen vielleicht. Also ist irgendwas gleich 0 oder ist irgendwas größer 0 oder kleiner 0. Was kommt dann daraus? Da kommt eigentlich nicht unbedingt was raus. Meistens setzt er dann irgendwelche Flags, oder? Und sagt, das letzte Ergebnis war.
Es gibt nicht unbedingt Vergleichsoperationen. Es gibt halt die, also das Problem ist, das ist so je nach Architektur krass unterschiedlich. Also soweit ich das weiß, hat zum Beispiel die MIPS nur diese, also hat keine direkte Vergleichsfunktion, sondern man sagt halt branch if greater than, also springe irgendwo hin, wenn dieser Wert größer ist. Da gibt es dann keinen Rückgabewert für, ob es größer oder kleiner ist, sondern man springt dann einfach irgendwo in eine beliebige Stelle von Code.
Okay, da sind wir also schon bei Datenfluss oder bei Programmflussoperationen. Also wenn wir ein Programm haben, dann müssen wir da manchmal abzweigen können. Also wir müssen irgendwie unterscheiden können, wenn dieser Input so beschaffen ist, dann machen wir Folgendes, und wenn er anders beschaffen ist, dann wollen wir was anderes machen, zum Beispiel, ja, eigentlich, keine Ahnung, wir wollen eine Überweisung machen, wenn genug Geld auf dem Konto ist, führen wir sie aus und ansonsten zeigen wir einen Fehler an. Das ist jetzt schon ein bisschen High-Level, aber das kann irgendwie auch Low-Level auf dem Prozessor dargestellt werden, und dafür müssen wir eben irgendein Programm rumspringen können oder entscheiden können, wo wir weitermachen. Da gibt es diese Branches, also wenn eine Bedingung eintrifft, springen wir irgendwo hin, ansonsten geht das Programm einfach normal weiter. Dann gibt es irgendwie ja, unconditional Jumps, also irgendwie wir springen einfach irgendwo hin, egal was da davor war. Was haben wir denn sonst so an Control Flow oder Program Flow Sachen? Das sind eigentlich so die typischen.
Syscalls,
das sind jetzt Sachen, also da geht es jetzt schon in Libraries oder Betriebssysteme so ein bisschen rein. Also vorgefertigte Funktionalität, die ich dann ausführen kann. Also ich will nicht alles jedes Mal von vorne programmieren, wenn Sachen häufig verwendet werden. Zum Beispiel gib irgendwas auf dem Bildschirm aus. Keine Ahnung, lies irgendwas aus dem Speicher oder schreib irgendwas. Dann wird es häufig verwendet und das ist dann, ja, das ist dann schon vorprogrammiert. Man kann diese Funktionalität verwenden mit Syscalls. Was haben wir denn sonst so irgendwie? Was irgendwie ganz witzig ist, es gibt auch eine Nichts ausführen, also No Operation NOP Funktion. Wofür sind die denn da? Also da macht der Prozessor in dem Schritt einfach nichts.
Das hat verschiedene Gründe. Also auf einem Mikrocontroller ist das zum Beispiel eine gute Möglichkeit, sowas wie ein Timing zu machen. Ich mache einfach eine Schleife und die lässt also eine gewisse Anzahl oft No Operations laufen, um einen gewissen Zeitabstand zu warten. Oder was können wir No Operations noch machen? Das geht jetzt schon krass ins Pipelining rein. Und zwar, wenn man
Vielleicht machen wir das später. Du willst auf die Delay-Slots raus.
Ich will auf die Delay-Slots raus.
Nehme ich an. Ich denke, aufs Pipelining werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall noch hinkommen. Ja, sonst irgendwie Speicher, Schreiben und Lesen. Da gibt es verschiedene Sachen. Also entweder in den Heap Schreiben und Lesen, also irgendwie so persistente oder halt übers Programm hinweg persistente Sachen schreiben und lesen oder auch die Stackframes manipulieren. Das ist vielleicht noch eine ganz interessante Sache. Also viele Rechner haben einen Stack, der irgendwie erlaubt, Funktionen aufzurufen und Sachen zu pushen. Also die Idee ist, wir haben irgendwie so einen Stapel eigentlich an Werten, und jedes Mal, wenn wir irgendwo abzweigen müssen, um irgendwas zwischenzuberechnen, dann fügen wir was auf diesen Stapel hinzu, können darauf unsere Berechnungen machen. Wenn wir fertig sind, geben wir das Ergebnis zurück und nehmen das von dem Stapel wieder runter und sind wieder da, wo wir ursprünglich da reingesprungen sind. Und so kann man sehr elegant Sachen berechnen, ohne dass da zu viel Müll im Speicher liegt oder ohne dass man sich zu sehr manuell darum kümmern muss, Sachen wieder zu löschen oder aufzuräumen.
Naja, das ist aber eigentlich relativ hardwareabhängig. Also die MIPS zum Beispiel hat keinen hardware-implementierten Stack. Mhm. X86 hat einen. Und der Heap, der ist an sich nie hardware-implementiert, der ist an sich immer software-implementiert. Und ja, da hat man einfach einen großen Speicherbereich und da kann man dann anfangen, eigene RAM-Strukturen aufzubauen. Der Zugriff auf persistente Hardware wie Festplatten oder sowas, das muss man auch in Software bauen. Man hat dann zwar irgendwelche Ports oder Sachen, wo man dann Werte reinschreiben kann und der Controller von der Festplatte antwortet da drauf, aber da gibt's keine simple Instruktion wie Load Byte from Hard Disk oder sowas. Das geht nicht so trivial.
Mhm. Ja. Okay. Ja, so instruktionsmäßig, also das ist eigentlich relativ übersichtlich, was so ein Prozessor kann. Manche haben sehr, sehr viele Befehle. Viele davon ähneln sich aber auch. Also wenn sie viele Befehle haben, dann gibt es sehr viele ähnliche. Manche haben wenige, also da gibt es irgendwie die RISC-Prozessoren, was RISC für Reduced Instruction Set
Computers,
ja, wahrscheinlich. Mit eben einem eingeschränkten Anzahl von Befehlen macht es, kann man schneller lernen. Man braucht die Prozessoren dann zu bauen ist einfacher, weil die eben weniger Hardware brauchen, um das Ganze mit Befehlen klarzukommen. Wenn man aber viele Prozessoren hat, was wäre die Gegenarchitektur, weißt du das
gerade? CISC
Complicated, genau. Instruction Set Computer. Da gibt es natürlich dann noch mehr Möglichkeiten zu optimieren und schneller zu machen.
Nicht kompliziert, sondern komplex.
Komplex. Aber kommt irgendwie aufs selbe drauf raus.
Ja, also so eine CISC-Maschine, die kann man schon im ganzen Haufen von Befehlen haben.
Hast du da irgendwie eine Hausnummer? Hast du irgendwie vielleicht gar nicht mal ein bisschen googeln, was so CISC...
Guck mal nach, aber ich meine, ein paar hundert sind es auf jeden Fall.
Complex Instruction Set Computer.
Ich möchte euch nachher noch auch erklären, wie man das überhaupt in Hardware umsetzt, so viele Instruktionen zu machen. Wir haben keine überaufgeblasene Decoder-Stufe, sondern das wird mit Mikrocode geregelt. Was diese CISC von den RISC-Instruktionen noch massiv unterscheidet, ist, die machen viel, viel mehr in einem Befehl. Also man kann zum Beispiel auf einer CISC-Maschine Additionen machen von Werten, die im Arbeitsspeicher liegen und Werten, die in Registern liegen. Das heißt, theoretisch muss die CPU als erstes mal den Wert, den er addieren sollte, aus dem Speicher lesen. Dann muss er den in ein Register laden oder in irgendeinen Zwischenspeicher laden, die Werte addieren und dann ins Ziel schreiben. Mit einer RISC-CPU bräuchte man dafür mindestens 2 bis 3 komplette Taktzyklen, also komplette Ausführzyklen. Auf der CISC-CPU macht man das quasi im einen Stück, also man gibt einmal diese Instruktion ein und die CPU macht das dann intern. Die läuft dann zwar auch mehrere Zyklen lang, deswegen ist auch die durchschnittliche Laufzeit für einen CISC-Befehl irgendwie 3 oder mehr, und bei RISC halt 1. Also bei CISC ist es so für einen Programmierer eigentlich ganz nett, wenn man sich nicht erst drum kümmern muss, lade das, dann vergleiche das, sondern man kann das halt in einem Schritt machen lassen. Dafür macht halt die CPU dann mehr und man verbrät halt mehr Chipfläche für die Übersetzung in die Einzelinstruktionen, die dann intern ablaufen. Ja, das ist halt aktuell das Design, das sich am ehesten durchgesetzt hat, weil die Marktführer dieses Produkt ziemlich lang kompatibel zu den Vorgängergenerationen vertreiben und verkaufen, und naja, wenn alle die Plattform benutzen, benutzt man sie halt auch, und deswegen läuft es halt alles gerade auf x86. Also
wenn man eine Complex Instruction Set Architektur. So, Ist es dann auch besser? Also irgendwie, also man sagt jetzt, das macht viel mehr in einem Zyklus. Kriegt man die dann insgesamt schneller?
Es macht nicht mehr in einem Zyklus, es macht halt mehr pro Assembler-Instruktion.
Ja, okay.
Zyklen braucht das Ding natürlich immer noch genauso viel. Hm. Macht es das besser? Nicht wirklich, das ist halt auch so ein, sagen wir mal, philosophischer Streitpunkt in der Rechnerarchitektur, welcher Teil davon ist jetzt besser. Aber im Endeffekt sieht das heute so aus. Wir haben einen Übersetzer oder ja diese Mikrocode-Einheit und dann läuft eine RISC-Maschine in der CISC-Maschine drin. Also man ist schon lange dazu übergegangen, quasi dieses CISC-Zeug als Wrapper zu benutzen für das, was man da eigentlich intern drin rumliegen hat.
Okay. Ja, interessant. Aber da müsste CISC ja eigentlich teurer sein insgesamt, oder? In der Herstellung.
Ja, das... Ja. Ich denke schon, also man braucht auf jeden Fall mehr Chipfläche, um das zu bauen, im Gegensatz zu so einer, zu so einer RISC-Maschine. Was einem das jetzt für Vorteile bringt, man kann vielleicht kompakteren Assembler-Code machen und spart dann da irgendwo was. Aber das, was eh den Großteil so von der Chipfläche verbrät, das ist nicht die, die Mikrocode-Einheit. Also das ist nicht der Großteil von unserer Chipfläche, sondern halt nur ein kleiner Bruchteil. Ist ein bisschen mehr, aber warte mal, ich kann mal hier so ein Dye-Chart aufmachen.
Mhm. Hm. Das zeigt an, wie viel.
Das ist einfach ein Bild von so einer geköpften CPU.
Ah ja.
Also der Großteil der Chipfläche, das machen halt irgendwie die Caches aus, also die Zwischenspeicher, die man benutzt, um schnell auf Speicher zugreifen zu können. Und heutzutage halt auch ein sehr, sehr großer Anteil von der Grafikeinheit.
Mhm.
Also moderne Rechner, gerade wenn man sie im Heimeinsatz hat, haben irgendwie auf ihrem Hauptchip eine ganz große Grafikeinheit und dann halt ein paar kleine Kerne und Cache drin. Also so viel Chipfläche verbrät man nicht für CISC. So mal intern, wie läuft denn das, wenn man eine CPU hat? Also man hat irgendwo in seinem Speicher halt die Instruktionen stehen, wobei man da jetzt unterscheiden muss zwischen von Neumann und Harvard-Architektur.
Ja, wollen wir die vielleicht kurz ansprechen? Oder wir machen eine kurze Pause und gehen anschließend auf die Internals.
Ja, okay.
Jetzt sind wir auch schon wieder fast bei 20 Minuten. Dann spielen wir jetzt von Josh Woodward Let It In und machen dann anschließend gleich weiter mit den Prozessor-Internals. Bis gleich. Und hier sind wir wieder zurück. Def Radio auf Radio Free FM. Def Radio ist euer discordisches Computermagazin. Des Chaos Computer Club Ulm. Und heute geht es um das Herz eines Computers, nämlich den Prozessor. Wir haben so ein bisschen über Unterschiede RISC und CISC gesprochen und haben festgestellt, wir müssen uns jetzt so langsam mal angucken, wie sieht so ein Prozessor innen drin aus. Und haben wir festgestellt, wir müssen vielleicht noch erklären, es gibt verschiedene Rechnerarchitekturen, also Ideen, grobe High-Level-Ansätze, wie man so einen Rechner designen kann, und die typischen sind von Neumann Architektur versus Harvard Architektur. Was ist denn da der Unterschied? Fangen wir einfach mit einer an.
Also die Idee von der Harvard Architektur ist, ich habe zwei getrennte Speicher. Der eine ist für meine Programme da, der andere ist für die temporären Daten, auf denen ich arbeiten möchte. Der Prozessor lädt die Instruktionen quasi immer aus dem Programmspeicher, arbeitet die ab, springt da drin rum, aber er kann da drin nicht schreiben oder sowas, sondern er liest da quasi nur seine Instruktionen raus. Und er schreibt und arbeitet halt auf diesem anderen Speicher. Und der Vorteil da ist halt, man hat das Ganze sauber getrennt, aber das hat auch ein großes Problem, nämlich mal angenommen, wir schreiben ein Programm, wir liefern das Ganze aus. Und wir stellen fest, das hat einen Fehler. Dann schreiben wir einen Patch dafür und stellen fest, unser Programm ist größer geworden. Allerdings minimal größer wie unser Programmspeicher. Was machen wir jetzt? Wir können nicht neue Chips ausrollen, das kostet viel zu viel Geld. Dann hat man sich halt überlegt, okay, von Neumann-Architektur, da legt man einfach beide Speicher zusammen, man hat den Programmcode und die temporären Daten, auf denen man arbeitet, in einem großen Speicher liegen. Wenn das eine ein bisschen wächst, dann hat das andere zwar ein bisschen weniger Platz, aber im Endeffekt ist der Speicher von CPUs oder also was heißt von CPUs, von Rechnern halt immer ein bisschen überdesignt, also man hat immer ein bisschen mehr da. Und dann passt das halt auch irgendwie. Und Programme sind halt im Verhältnis zu dem, was man heutzutage an temporären Daten braucht, kein Bruchteil so groß. Also wenn ein Programm ein Megabyte groß ist, ist das schon ziemlich groß, weil so eine Instruktion in Assembler ist halt echt nur ein paar Byte. Hm. Während halt so die Daten, auf denen man halt arbeiten will, ziemlich groß werden können. Also gerade wenn man mit Grafiken arbeitet, dann verbrennt man halt ziemlich viel Speicher für irgendwie Pixel.
Ja, und die, also spannend ist halt, dass die, ja, dass wenn man die Sachen nicht trennt, dann man da ganz schnell in Sicherheitsprobleme reinläuft.
Richtig.
Kannst du nämlich ganz schnell anfangen, dass das Programm sich selber verändert oder dass du in das Programm Code einfügst, dass das Programm, ein Programm oder das Programm den Programmfluss verändert. Und da können wir vielleicht lohnt sich da auch mal so eine Sendung drüber zu machen. Angriffe und Gegenmaßnahmen. Das ist ja ein wahnsinnig spannendes Thema, das seit ja, vielen, vielen Jahren, eigentlich Jahrzehnten jetzt schon, immer so hin und her geht. Da gibt es einen Angriff, dann wird eine Gegenmaßnahme entwickelt, dann gibt es einen anderen Angriff. Soll aber heute nicht unser Thema sein.
So selbst modifizierender Code ist auch total interessant.
Ja.
Ich habe es leider nie sinnvoll implementieren können, weil die Idee ist schon witzig. Ja, ich habe es mal versucht. Okay. Also so Assembler-Instruktionen genommen und versucht, die so zu schreiben, dass sie die vorhergehende ändern und dann einen Sprung wieder nach vorne machen und so und
Spaß. Gibt's da sinnvolle Anwendungszwecke für? Also ich brauche ein bisschen weniger Speicherplatz vielleicht, das ja, oder? Vielleicht Speicherplatz sparen?
Es ist halt absolut nicht debugbar.
Ja.
Ich habe mir das Just-for-Fun mal angeschaut, ich fand die Idee witzig, aber groß dazu recherchiert habe ich gar nichts.
Okay, gut, aber wir wollten eigentlich drauf raus, wie läuft so ein Prozessor insgesamt. Also es gibt diese verschiedenen Architekturen, aber im Prinzip, ja, was hat so ein Prozessor? Der hat eigentlich so das Kernstück, ist die ALU, die arithmetisch-logische Einheit oder Unit, wenn man das U mit reinnehmen will. Und außenrum ist irgendwie so ein bisschen Steuerung. Oder?
Würdest du
was anders sagen?
Ich so von der Chipmenge, also von der Fläche her, verbrennst du, glaube ich, viel, viel mehr Platz an Steuerlogik wie an ALUs, also zumindest bei den Prozessoren, die man so üblich im Einsatz hat, weil da geht es darum, möglichst viele Instruktionen in kurzer Zeit durchzuhauen. Und da geht es nicht darum, viel mathematisch groß parallel zu machen oder sowas. Dafür sind dann eher Grafikeinheiten zuständig.
Mhm. Also die ALU, die macht die mathematischen Sachen,
genau.
Die, was wir vorhin gesagt haben, addieren, subtrahieren, shiften, keine Ahnung, alles Mögliche. Vielleicht gibt es da auch noch spezielle Teile, wo das irgendwie ausgelagert wird, aber so im Großen und Ganzen. So, und warum brauchen wir so viel Logik
außenrum? Ich meine, jetzt stellt sich halt die große Frage, ich habe da so Instruktionen, wie bringe ich die CPU dazu, die so auszuführen, wie ich das möchte? Als erstes, also so eine CPU hat so mehrere Phasen, durch die so eine Instruktion durchwandert. Mhm. Das erste ist so diese Fetch-Phase, also die CPU holt die Instruktion aus dem Speicher. Dann eine Dekodierphase, wo die CPU halt anfängt, diesen Befehl zu zerreißen. Also die Befehle sind halt kodiert, die sind relativ kompakt zusammengebaut, man versucht da halt auch Platz zu sparen und die CPU zerreißt das quasi in dem Moment und schlüsselt es in Informationen, auf die restlichen Einheiten brauchen. Also da schlüsselt es auf, zum Beispiel für die ALU. Welches Rechenwerk mussten die ALU gerade benutzen? Also mal angenommen, wir haben so einen mathematischen Befehl. Dann gibt die Dekodiereinheit an die ALU-Einheit weiter. Du ALU-Einheit, führ mal im nächsten Schritt eine Addition aus. Also eine ALU an sich ist ja ein komplett extrem simples Konstrukt. Wir haben irgendwie unterschiedliche mathematische Recheneinheiten, die sind halt zusammengefasst. Und wir haben einen großen Multiplexer. Ein Multiplexer ist, man kann sich das durchstellen, vorstellen wie so ein Wechselschalter. Man kann angeben, von welchem Eingang aus was auf den Ausgang gelegt wird. Also wir haben ganz, ganz viele Eingänge und du kannst mit einer Zahl sagen, Eingang 5 bitte auf den Ausgang oder Eingang 3 bitte auf den Ausgang.
Hm.
Das ist ein Multiplexer.
Eigentlich so, wie wenn man einen Fernseher hat, da vier HDMI-Geräte angeschlossen hat und man sagt jetzt, welchen man davon verwenden
will. Ja, genau. Genau wie so ein KVM. Und
dafür ist halt die Dekodiereinheit zuständig und die arbeitet, also gibt die Information halt an die restlichen Rechenwerke weiter. Unser Befehl wandert jetzt in die nächste Phase, in die Execute-Phase. Da wird dann tatsächlich was berechnet, also da werden dann Werte in die ALU gelegt und der Ausgabewert zurückgelegt auf irgendwas anderes. Die Dekodiereinheit gibt auch Informationen zum Beispiel an den Registerfile weiter. Also das ist ein Speicher, der an sich relativ klein ist, so im Verhältnis zu dem, was man als sonst gewohnt ist. In der Regel so eine Handvoll Register halt. Man sagt halt, die beiden Register sind Ausgabe, also man gibt zwei Nummern ein, die wir aus der Instruktion ziehen. Das sind dann die Nummern quasi von dem Register, also du hast Register 3 und Register 5, deren Werte liegen dann auf der Ausgabe von deinem Registerfile und wandern in die ALU. Das sind quasi die Operanten für deine mathematische Operation. Und dann wird dieses Ergebnis zurückgekoppelt, also das, was aus der ALU im Endeffekt rausfällt, also das Ergebnis der Addition. Das wird entweder in den das hängt, ist jetzt architekturabhängig, aber ich bleibe jetzt mal bei diesem RISC-Modell, das ich gerade im Kopf habe. Das wird dann zurückgekoppelt in ein unserer Register. Also quasi, man kann in seinem Befehl selektieren zwei Eingaberegister und ein Ausgaberegister. Im Ausgaberegister wird das Ergebnis gespeichert, das aus der ALU rauskommt, und das von den Eingaberegistern wird halt als Operanten verwendet. Man kann aber alternativ auch diese Ausgabe auf den Instruktionszähler legen. Also quasi, man möchte sagen, ich möchte den Instruktionszähler überschreiben. Mhm. Das tut man dann, wenn man springen möchte. Naja, man muss halt da irgendwie einen Wert reinschreiben können, um eine gewisse Adresse zu springen. Also dieser Instruktionsspeicher ist halt durchadressiert. Das heißt, jede Instruktion hat eine eigene Adresse. Und wenn man die Adresse anlegt, wird die quasi beim nächsten Instruction Fetch geladen und verarbeitet.
Okay, genau. Ich würde gern nochmal detaillierter auf diese Phasen eingehen, weil ich vielleicht, das war jetzt ja vielleicht ein bisschen die zusammengefasste Version. Gerade diese Instruktionszähler, bin ich mir nicht ganz klar, ob wir das schon so gut rübergebracht haben. Erste Phase, Instruction Fetch. Also wir holen eine Instruktion aus dem Speicher, die nächste Instruktion. So ein Programm, so ein ganz einfaches Programm läuft irgendwie sequenziell ab. Also es fängt irgendwie oben an, läuft dann, vielleicht gibt es ein paar Sprünge irgendwo hin. Dafür muss aber der Prozessor wissen, was ist denn der nächste Befehl, der an der Reihe ist. Und dafür ist eben genau dieser Instruktionscounter oder also Instruktionszähler oder Program Counter da. Also er sagt einfach nur, die wievielte Instruktion in dem Programm soll jetzt ausgeführt werden. Damit weiß der Prozessor, was er denn überhaupt aus dem Speicher holen soll. Das ist eigentlich auch schon alles, was bei dem Fetch passiert, oder? Also er liest den Counter.
Mhm.
Und nimmt die Anfangsadresse vom Programm, addiert den Counter dazu und holt dann diesen Befehl aus dem Speicher.
Das plus 4 passiert in der Regel immer hinterher. Also er nimmt das, wo gerade der Programm
kommt. Das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte jetzt halt, wir haben ja das Programm kann ja irgendwo im Speicher liegen. Wir nehmen irgendwie den Anfang vom Programm und der Counter ist irgendwie der Offset zum Anfang vom Programm. Und ja, ganz am Ende, wenn der Befehl durch ist, wird 4 dazu addiert, beziehungsweise je nachdem, wie lang der Befehl ist, wird eben so viel dazu addiert, dass der nächste Befehl genommen wird.
Ja.
Okay, beim nächste Phase war Dekodieren. Können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. So ein Befehl besteht aus was? Der besteht aus, wir haben am Anfang typischerweise, häufig, meistens ist es so, dass wir am Anfang einen Opcode haben, einen Opcode, also Op für Operation. Welche Operation soll denn überhaupt ausgeführt werden? Und dann eventuell irgendwelche Parameter. Die können da sein, die müssen nicht da sein, aber irgendwelche zusätzlichen Parameter, die sagen, was genau passieren soll. So, und die Steuerlogik, die wie du gemeint hast, die zerreißt es, die dröselt es auf, was genau passiert dann. Das heißt, die interpretiert diesen Opcode und nimmt eventuell die Parameter und sagt allen anderen Teilen des Prozessors, was sie jetzt als nächstes zu tun haben. Ja. Was eigentlich mit so Multiplexern passiert. Davon sind einige in so einem Prozessor drin.
Ja, ganz, ganz viele.
Und gut, execute wird es eben ausgeführt. Die anderen Teile, die jetzt gesagt bekommen haben, was sie zu tun haben, tun genau das. Nämlich entweder Sachen addieren oder irgendwas schieben oder ja, wie auch immer.
Ja, also in der ALU laufen auch sowas wie Vergleiche ab und normalerweise gibt es dann eventuell einen extra Output oder sowas in die Richtung, um bedingte Sprünge zu machen. Also man kann zum Beispiel, naja, so ein bedingter Sprung, also wenn ich prüfen möchte, ist was größer wie 0, dann kann ich einfach, oder größer wie irgendwas anderes, dann ziehe ich das eine vom anderen ab und wenn das Ergebnis größer 0 ist, gleich 0 ist oder kleiner 0 ist, habe ich dann dementsprechend die Antwort auf die Frage und kann dann dementsprechend mein Instruktionszeil überschreiben lassen. Also dieses Vergleiche oder so wird im Endeffekt mit einer mathematischen Operation gemacht in der ALU.
Und dann kommt, also eigentlich dieses Überschreiben, darum kümmert sich dann wieder die Steuerlogik außenrum. Das macht schon gar nicht mehr wieder die ALU, sondern die guckt einfach nur, die ALU hat die das Flag gesetzt, ob das Ganze irgendwie kleiner 0 war oder 0 oder größer. Und je nachdem wird dann zum Zähler irgendein Wert dazu addiert oder abgezogen oder wie auch immer. So, und dann müssen wir noch das Ergebnis eventuell in Speicher zurückschreiben, falls das so ein Befehl ist, oder? Ich glaube, das war's. Ja. Haben wir noch einen vergessen?
Nee, also genau. Das ist so das simple Modell, mit dem man anfängt, sich sowas anzuschauen. Man kann das natürlich jetzt alles beliebig aufblasen. Es gibt so unterschiedliche Modelle, wie man denkt, dass die Dekodiereinheit mit den ausführenden Einheiten kommunizieren sollte. Also ich denke jetzt gerade an dieses Thomas-Sulu-Konzept. Aber das geht jetzt hier, glaube ich, ein bisschen zu weit. Also das benutzt man dann, wenn man sowas, also den Programmcode nicht mehr exakt in der Reihenfolge ausführen möchte, wie er dran steht, sondern so, wie die Abhängigkeiten für die einzelnen Instruktionen gegeben sind. Also jede Instruktion hat ja Abhängigkeiten, also die Werte, die es braucht, um die Operation zu berechnen und halt die Bedingung, dass irgendwo der Speicher frei ist, dass man das Ergebnis hinschreiben kann. Und die Idee von diesen Konzepten ist halt.
Aber kurz auf die Abhängigkeiten nochmal. Also bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon ganz klar ist. Wenn wir irgendwas berechnen wollen, eine komplexere Berechnung besteht typischerweise aus Teilschritten, mehrere Berechnungen und die müssen natürlich in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden. Und das heißt, das Ergebnis der ersten Berechnung ist, davon hängt die nächste Berechnung ab und daher kommt die Abhängigkeit. Also diese erste Berechnung muss fertig sein, bevor wir die zweite ausführen können. Und dazwischen kann aber theoretisch beliebig viel anderes passieren. Und darauf wolltest du, glaube ich, raus, oder?
Apropos, wir sind gerade auch live im Studio erreichbar. Matu, du hast die Nummer.
Ich hab eine Nummer tatsächlich.
Die steht da vorne.
0731 938 6299, falls jemand anrufen will. Und aber interessant ist vielleicht auch der Chat. Das ist auf dem IRC-Server des Bürgernetzes, irc.in-ulm.de. Da sind wir im Channel Raute Dev Radio. Falls ihr keinen IRC-Client habt, gibt es auch das webirc.in-ulm.de. Da kann man es einfach im Browser machen. Aber da ist noch niemand. Da sind wir halt drin. Also wenn ihr da reinkommen wollt, sehr gerne.
Ja.
Jo, Abhängigkeit im Prozessor. Weißt du noch, was du dazu sagen wolltest?
Ich wollte auf Out-of-Order-Execution raus. Also das ist schon ein ziemlich fortgeschrittene Methode, um zum Beispiel seine Programmausführung zu beschleunigen. Die Idee ist dann, ich habe die Abhängigkeiten von meinen Operationen und ich führe die Operation dann aus, sobald die Abhängigkeiten gegeben sind und nicht in der Reihenfolge, wie es im Programm steht. Und ich sortiere das hinterher dann wieder in die richtige Reihenfolge um.
Wer macht denn das? Macht das der Prozessor, der Compiler, der Assembler?
Das macht der Prozessor selber.
Okay.
Dafür gibt es halt mehrere Konzepte. Entweder so ein Scoreboard, also man hat quasi eine große Tabelle und da steht halt drinne Instruktionen, Abhängigkeiten und dann füllt man quasi aus, sobald eine Abhängigkeit gegeben ist, also sobald ich quasi auf einen Wert weiterrechnen kann, dann wird das Ganze quasi freigegeben und wandert halt zu einer der ausführenden Einheiten. Also ein normaler Prozessor heute hat halt nicht nur eine ALU, sondern mehrere. Und dann wird das halt zugeteilt. Also das ist im Endeffekt eine große Management-Einheit, die guckt, für welche Instruktionen sind gerade Abhängigkeiten alle da. Okay, können wir ausführen. Nehmen wir das Ergebnis, geben das der Nächsten in die Hand. Also ja, ist im Endeffekt eine Einheit, die das halt kontrolliert. Gibt es mehrere Konzepte dafür, wird heutzutage relativ gern gemacht.
So, ein bisschen verwandt ist ja irgendwie damit Pipelining, also dass ich, die Idee ist eigentlich, diese Phasen, die wir erzählt haben, die sind ja irgendwie nacheinander dran und sobald die eine Phase fertig ist, muss sie dann theoretisch warten, bis alle anderen Phasen durch sind, bevor sie wieder an der Reihe ist. Und eine Idee für eine Optimierung hier wäre, ich kann doch diese Phase vom nächsten Befehl schon ausführen, während der aktuelle Befehl noch in den weiteren Phasen drin ist. Und auch hier gibt es wieder so ganz viele Abhängigkeiten, weil manche Befehle brauchen vielleicht ein bisschen länger. Da muss man auch gucken, wie macht man das mit der Steuerlogik. Also weiß die, welche Phase gerade wofür da ist. Also macht alles ein bisschen komplizierter, erhöht aber den sogenannten Durchsatz. Also wir haben ja irgendwie verschiedene Werte, über die wir bei so einem Prozessor sprechen. Ja, wir haben so eine Taktung, das heißt, wie viel Arbeit passiert in einem Prozessortakt. Also Takt heißt einfach, wir haben irgendwo eine Uhr, die gibt so Takte aus. Und jedes Bauteil erledigt pro Takt irgendetwas. Und genau, wenn ich diese Uhr dann eben hochdrehe, wenn ich die schneller mache, dann läuft der Prozessor schneller, aber irgendwann kann ich es nicht mehr schneller machen, weil bestimmte Bauteile eine bestimmte Zeit einfach brauchen, bis sie um eine Aufgabe zu erledigen. Und dann gibt es aber auch noch den Durchsatz, also wie viele Befehle kriege ich denn pro Takt oder wie auch immer, oder wie viele Takte brauche ich, um eine bestimmte Anzahl an Befehlen durch den Prozessor durchzukriegen. Und das kann ich eben deutlich erhöhen, indem ich in diesem Pipeline eben die Phasen parallel verwende, also die eine Phase schon den nächsten Befehl macht, während der aktuelle Befehl noch in der nächsten Phase drin steckt. Ja, macht's aber schwieriger.
Vor allem, das hat dann so ein paar Probleme. Nämlich, mal angenommen, wir springen. Dann müssen wir theoretisch alle weiteren bereits verarbeiteten Teile in den anderen Phasen wegwerfen.
Ja, oder sogar rückgängig machen, wenn es irgendwie geschrieben wird oder wie auch immer.
Das ist sehr, sehr ungünstig. Deswegen muss man halt schauen, okay, wie kann ich schon mal vorhersagen, wo es jetzt hingeht. Also bei unbedingten Sprüngen ist es ganz einfach, das nennt sich dann Branch Folding. Also anstatt eine Sprunginstruktion tatsächlich als Instruktion auszuführen, wird einfach direkt Programmcode von der nächsten Stelle, also da, wo ich eigentlich hingesprungen wäre, in die Pipeline eingefüttert. Also ich springe nicht mehr explizit, sondern das wird vorher schon verarbeitet und quasi in der vorderen Teil der CPU schon durchgehauen. Das hat halt den Vorteil, dass man bei unbedingten Sprüngen nichts mehr wegwerfen muss. Wenn wir jetzt aber bedingte Sprünge haben, können wir nicht fest vorhersagen,
wo es dann weitergeht.
Genau. Und dafür gibt es solche Prädiktoren, also Hardware-Bausteine, die dafür da sind, vorherzusagen, wo geht der Sprung wahrscheinlich hin. Die haben mittlerweile eine relativ hohe Trefferquote. Also wir sind so bei, 98% oder sowas. Also verdammt hoch. Wenn man sich das, wenn man so moderne, größere Prozessoren anguckt, die haben auch eine verdammt lange Pipeline. Das heißt, wenn ich da einmal tatsächlich was wegschmeißen muss, dann schmeiße ich sehr viel weg und es kostet mich Zeit ohne Ende.
Aber wenn man sich das mal einfacher macht, also das ist jetzt schon eine ziemlich komplizierte Lösung, wenn man es einfacher macht, könnte man irgendwie hinter den Sprungen ganz viele Knobs machen. Also so, ja, genau. So viele, wie lang die Pipeline eben ist. Wenn ich eine Pipeline habe mit 4 Phasen oder mit 4 ja, parallel ausgeführten Befehlen, dann mache ich eben 4 weitere Knobs dahinter. Oder 3.
3,
die eine. Die wollen wir ja durchführen. Die nächsten 3 Befehle macht er dann nichts. Das macht aber die Sache, den Durchsatz wieder kleiner, weil in dieser Zeit kann ich nichts weiter machen. Umso mehr bedingte Sprünge ich in dem Programm habe, desto langsamer wird das Programm insgesamt.
Es gibt auch eine Prozessorarchitektur, da ist das so, dass die restlichen Sachen in der Pipeline auf jeden Fall ausgeführt werden und der Compiler muss halt, wenn das tatsächlich Einfluss auf das Ergebnis hat, da Knobs einfüllen oder halt dementsprechend Code drin machen, der sowieso durchläuft. Mhm. Also quasi man erklärt das Problem zum Feature und hängt da hinten dann quasi Code an. Das geht auch.
Das macht es schwieriger lesbar. Also im Prinzip passiert dann das, was nach dem Sprung kommt,
auf jeden Fall.
Was eigentlich, wenn man das so liest, nicht passieren sollte, falls die Bedingung zutrifft, passiert das aber trotzdem. Ja, ist dann ein bisschen schwieriger zu lesen. Doof für Menschen.
Ja, aber Maschinen- und Assembler-Code ist eh nicht so arg für Menschen gedacht. Also das war einmal, dass man das musste. Heutzutage geht man halt so schnell wie möglich auf die nächsthöhere Ebene hoch und sagt, okay, ich habe jetzt grob, ich habe genug Informationen angegeben, damit mein C-Compiler läuft. Jetzt muss ich nichts mehr mit Assembler machen, es sei denn, ich muss irgendwie speziellen neuen geilen Features anschalten. Ansonsten muss ich mich eh nicht mehr um Assembler kümmern. Also da ist man mittlerweile so schnell davon weg, dass...
Das wollte ich eigentlich auch noch fragen. Brauche ich denn das Wissen über die Rechnerarchitektur, um gut programmieren zu können? Kommt ein bisschen drauf an, was man erreichen will, oder?
Wenn man so IT-Security machen möchte, dann ist es essentiell zu wissen, was die Maschine tut. Wenn man jetzt nur so ein bisschen Java-Applikationsentwicklung machen will, dann brauchst du dich überhaupt nicht drum kümmern.
Und bei IT-Security, da haben wir auch verschiedene Levels. Also ja. Irgendwie Web-Security ist dann vielleicht nochmal was anderes.
Ich meine jetzt gerade tatsächlich so.
Ja, aber so Buffer-Overflows, alles, was eben mit diesen Sachen zu tun hat, Return-Oriented Programming, alles Themen, die wir in anderen Sendungen schon angesprochen haben oder vielleicht mal wieder Sendungen drüber machen.
Mhm. Ja. Wo war ich gerade?
Also genau, ob man das braucht, denn ob, ja.
Wenn man zum Beispiel C entwickelt, ist es toll, das vielleicht mal zu wissen, wie der C-Code zu Assembler-Code wird, das macht es einfacher, sowas zu debuggen. Es macht einfacher zu verstehen, wie es funktioniert. Also mal angenommen, ich habe Assembler verstanden, wie das läuft. Ich muss noch nicht mal wissen, wie meine CPU funktioniert. Es reicht zu wissen, was die Instruktionen tun. Wenn ich dann weiß, wie die Sprachen obendrauf aufgesetzt sind, habe ich ein grundlegend besseres Verständnis davon, was ich gerade mache und kann dementsprechend effizienteren, sichereren oder prinzipiell halt gut angepassten Code schreiben.
Mhm.
Also das hat schon Vorteile, sich mit den Details auseinandersetzen zu können. Macht auf jeden Fall Sinn, so ein bisschen was zu wissen. Aber ich meine, ich finde auch, man sollte viel über so Datenstrukturen wissen, wenn man gut programmieren möchte. Und das ist halt auch nicht bei jedem gegeben. Aber die Vorstellung davon, was ist halt ein guter Programmierer, die gehen halt auch irgendwie stark auseinander.
Aber irgendwie, Trend geht ja auch irgendwie zu irgendwie Sprachen, die abstrahieren von der Maschine. Irgendwie jetzt Skriptsprachen, sei es Python, Lua oder ganz beliebt Java, da hast du dann irgendwie noch so Zwischenebenen, also ein Interpreter oder eine virtuelle Maschine, die ganz, ganz anders funktioniert als die tatsächliche Maschine, auf dem das Programm dann am Ende läuft. Und da bringt es einem dann eigentlich nicht mehr so viel.
Ja, aber man möchte halt trotzdem über Hardware-Features Bescheid wissen, weil man möchte die im Endeffekt auch anbinden. Mal angenommen, ich möchte Android-Apps schreiben. Im Endeffekt tue ich das ja in Java. Mhm. Aber ich möchte trotzdem über Hardware-Informationen haben, sowas wie, habe ich einen Vibrationsmotor, Kamera, wie steuere ich die an? Klar gibt es dafür Wrapping-Interfaces, aber die muss auch irgendjemand schreiben. Ja. Und man verwendet schon viel Arbeit darauf, zu detektieren, was kann denn meine Hardware und wie kann ich das sinnvoll nutzen? Ob das jetzt so was Kleines ist, wie hat meine CPU irgendwie einen mathematischen Koprozessor, den ich benutzen kann, oder sowas wie Vibrationsmotor, Kamera oder Touchscreen-Ansteuerung, dann ist es effektiv. Es ist eigentlich dieselbe Arbeit, nur mit anderen Features halt. Man muss vielleicht nicht unbedingt Treiber schreiben, weil das schon niemand getan hat. Ich muss nicht genau wissen, wie ich die Einheiten so auf niedrigstem Level ansteuern kann, aber ich muss mich trotzdem Gedanken machen, wie ich sie ansteuern kann. Und wie ich die Einheit in meine Funktionalität einbette. Also im Endeffekt, man stellt sich dieselben Fragen nur auf unterschiedlichen Ebenen. Man muss sich nicht unbedingt mehr mit der untersten Ebene auseinandersetzen. Das tun meistens die Betriebssystementwickler oder die VM-Entwickler für einen. Aber im Endeffekt muss man trotzdem noch irgendwie ein bisschen drüber nachdenken.
Okay. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause wieder. Mhm. Und anschließend weiter. Nächster Song, Fools on Parade von Daniel Catarino. Hier übrigens heute wieder freie Musik von Jamendo. Ich werde die Playlist auf die Webseite stellen, sobald ich da mal wieder, vielleicht mache ich jetzt in der Pause gleich mal das mit der Website, mal gucken. Auf jeden Fall defradio.de, wenn es dann mal wieder funktioniert, könnt ihr euch das Ganze anschauen. Bis gleich. So, herzlich willkommen zurück zu Def Radio. Simon spaziert gerade zur Tür rein, das heißt, wir machen einfach gleich weiter hier. Und nachdem wir uns jetzt schon über jede Menge prozessorspezifische Sachen unterhalten haben, insbesondere über die Innereien eines solchen Chips, wollten wir vielleicht noch kurz erwähnen, so ein Prozessor gibt es in verschiedensten Ausführungen. Also man denkt dann häufig so an die PC- und Laptop-CPUs, die sehr kompliziert sind, sehr hohe Taktungen haben, weil sie viel machen. Aber da gibt es viele, viele Abstufungen, was da gibt und Spezialanwendungen, angefangen von kleinsten Mikrocontrollern. Stromsparend, wenig Befehle, wenig können, aber eben auch ihre berechtigtes Dasein haben. Insbesondere sind die billig und können zum Beispiel in Embedded Systems eingesetzt werden. Jede Uhr oder was auch immer man sich da vorstellen kann, was irgendwie Elektronik drin hat, hat typischerweise auch einen Prozessor drin.
Ja. Ob das jetzt die Bluetooth-Boxen sind oder sowas, da steckt meistens auch so ein kleiner Prozessor drin. Also klar, man möchte Prozessoren anpassen, sodass sie dem aktuellen Verwendungszweck entgegenkommen. Das heißt, dass sie halt irgendwie eine Aufgabe besonders gut können. Man tut es dann in der Regel so, dass man besondere Einheiten baut und dann die CPU anflanscht. Also gerade so ein Funkmodem oder jetzt so Bluetooth zum Beispiel, das implementiert man dann quasi in Hardware, flanscht es an die CPU an und die CPU kann quasi dann diese Einheit steuern, also kann dann sagen, okay, schicke folgendes Paket irgendwo hin, also dass man quasi nicht von Hand Signale zusammensetzen muss, sondern dass das halt irgendwie eine extra Einheit tut, und dann kann man auch mit einem Mikrocontroller verdammt mächtige Dinge tun. Also gerade zum Beispiel in der Automobilindustrie sind viele relativ kleine Chips verbaut, aber das fängt auch an zu wachsen, dass man da größere und kompliziertere Chips einsetzt, aber im Prinzip sind viele Steuersachen halt irgendwie einfache CPUs mit besonderen Hardware-Features angeschlossen, und ja, in der Regel sind es halt, ja, nennt man Mikrocontroller, weil sie halt minimalst CPUs quasi sind. Mhm. In einem normalen Computer findet man auch ganz, ganz viele von solchen Teilen. Die sind halt auch mit Spezialhardware versehen und haben dann irgendwie ganz besondere Aufgaben, wie sich um das Kopieren von Speicher zu kümmern, sich um die Ansteuerung von Kameras zu kümmern oder von Sound. Also in einem Computer steckt halt nicht nur eine CPU, sondern ganz, ganz viele eigentlich. Die spricht man in der Regel nicht direkt an, die machen halt ihren Job und man sieht halt nicht viel von denen, aber sind trotzdem da.
Ganz, ganz spezielle Anwendungsweise sind ja vielleicht noch die Grafikprozessoren, also die Grafikkarte, die wahnsinnig auf Parallelisierung ausgelegt sind, also viele Sachen gleichzeitig zu berechnen. Das liegt einfach an der Art und Weise, wie Grafik berechnet wird. Da kannst du halt irgendwie Teile von Bildern irgendwie parallel berechnen. Und das kann man nicht nur für Grafikausgabe nutzen, also ja, bekannt ist es ja eigentlich von Gamern. Also Gamer haben immer super Grafikkarten, um die neuesten Spiele auf der besten Grafik spielen zu können. Aber es wird auch oft ausgenutzt, wenn man andere Sachen hat, die man parallelisieren will. Zum Beispiel Bitcoin Mining. Ja?
Lohnt sich auf Grafikkarten leider nicht mehr. Das habe ich auch schon betrieben.
Okay. Aber ja, also viele Sachen, die man da noch zusätzlich, also man kann die dann praktisch ja eigentlich zweckentfremden und einen Code dafür schreiben, der dann eben nicht auf der CPU rechnet, sondern auf der GPU, auf der Graphics Processing Unit.
Das heißt zweckentfremden, also seit wir dieses Thema Fixed Function Pipeline quasi los sind, also früher waren Grafikkarten so, es gab eine fixe Rendering Pipeline, also alles komplett festgemacht, ich gebe hier Bilder und irgendwelche Koordinaten ein und hinten fällt halt ein Bild raus. Die Zeiten sind schon lang vorbei, sondern man hat halt sehr generisch programmierbare Prozessoren, die halt sehr, sehr viel parallel können, sehr viele mathematische Einheiten haben. Die kann man halt komplett programmieren. Also die sind nicht nur dazu gedacht, da im Endeffekt ein Bild hinten rausfallen zu lassen, sondern die können halt viel, viel mehr. Also spätestens seit es halt dieses Framework OpenCL gibt, also Open Computing Library Language, kann man da sehr, sehr viel mehr damit machen und dann halt da Zeug drauf berechnen lassen. In die Richtung ist neulich was Interessantes passiert. Es gibt gerade so, ja, zwei große Konkurrenzprodukte in dem Bereich auf Grafikkarten Zeugs berechnen lassen. Zum einen die Sprache CUDA, die von Nvidia entwickelt worden ist, um halt das parallele Programmieren auf Grafikkarten einfacher zu machen, und zum anderen halt das von dem Rest des Industriekonsortiums entwickelte OpenCL. OpenCL ist ein Framework für C++ oder für andere Sprachen, das ist halt mehrfach angepasst worden. Und CUDA hat sich so von der Sprache halt relativ gut durchgesetzt, und dann haben sich halt, da hat sich halt eine Firma gedacht, ja, wir implementieren jetzt einen Compiler, Transpiler, wie auch immer man das nennt, die CUDA in OpenCL übersetzt, sodass es portabel ist, auch auf andere Grafikkarten, die nicht von diesem einen Hersteller kommen müssen, und man trotzdem halt in dieser Sprache entwickeln kann. Also man hat das quasi dann jetzt portabel gemacht für andere Grafikkarten. Ja, so eine Grafikkarte hat in der Regel so ganz, ganz viele parallel laufende kleinere Prozessoren, die nennt man Streaming-Prozessor oder wie nennt Nvidia die? Weiß ich gerade nicht mehr auswendig. Die bestehen halt aus sogenannten Single-Input-Multiple-Data-Einheiten. Also ich gebe eine, ich mache quasi eine Instruktion und er verarbeitet gleichzeitig mehrere Datenströme und gibt dann hinten halt sein Ergebnis raus. Mhm. Und das tut er halt mit diesen mathematischen Befehlen, und diese ganzen Einheiten, jede einzelne ist halt darauf ausgelegt, irgendwie nur Mathematik zu machen. Also so Kontrollfluss können Grafikkarten nicht so gut. Wenn du ganz, ganz viele If-Abfragen in den Code machst, dann solltest du es eventuell nicht auf die Grafikkarte packen, weil das macht das ziemlich langsam, weil diese ganzen Optimierungen, von denen wir vorhin gesprochen haben, die benutzen Grafikkarten in der Regel nicht, die investieren den Großteil ihrer Chipfläche tatsächlich in Recheneinheiten.
Was wollen wir noch so ansprechen heute? Also, wir haben jetzt eigentlich schon relativ viel abgehandelt, so Rechnerarchitektur, wie sieht ein Prozessor innen aus, was sind so die Abstufungen, was man damit machen kann, ein bisschen Sicherheit haben wir schon angesprochen. Hast du irgendwas, was du gerne loswerden würdest jetzt noch die letzte halbe Stunde?
Ja, und zwar, wir hatten vorher das Thema CISC. Und
also CISC nochmal kurz, Complex Instruction Set Computer.
Was ich gern erklären würde, ist, wie funktioniert denn das mit der CISC? Ich meine, wie eine RISC-Maschine funktioniert, davon hat man jetzt irgendwie eine grobe Vorstellung. Die machen halt dieses Instruction Fetch Decode Execute, und das, was man vorne reinfüttert, kommt direkt aus dem Assembler oder Compiler hinten raus, und damit kann man direkt arbeiten. Eine CISC hat da ein bisschen mehr Logik hinten dran, die einem so, ja, effektiv der Software seit dem Anfang Arbeit abnimmt. Das läuft folgendermaßen. Am Anfang wird eine Instruktion geladen. Also man schnappt sich quasi eine Instruktion aus dem Speicher und man nimmt diesen Opcode der Instruktion und nimmt den als Adresse in einem anderen Programmspeicher. Der Programmspeicher, den ich jetzt meine, der ist direkt auf der CPU verbaut. Das ist der Mikrocode-Speicher. Im Endeffekt läuft das dann so. Man nimmt dann die erste Zeile von dem, was im Mikrocode steht, und arbeitet dieses Mikroprogramm ab. Also quasi, man hat ein Programm im Programm. Man hat ein, also jede Instruktion an sich löst ein, also man nimmt eine Instruktion, daraus wird eine Adresse genommen, die startet quasi ein Programm, das auf der CPU selber läuft, und das läuft dann ab, bis die Instruktion abgearbeitet ist.
Dieser Mikrocode, der ist aber in der CPU fest irgendwo abgelegt. Oder ist der änderbar?
Der ist änderbar. Es gibt auch für Linux Mikrocode-Updates für Intel-CPUs. Das ist nichts Ungewöhnliches. Okay. Also dieser Mikrocode kodiert quasi die einzelnen Schritte, die man ausführen muss, um diese komplizierte Instruktion abzuarbeiten. Ja, also wie der Durchschnitt schon sagt, sind ungefähr 3 Instruktionen, 3 Zyklen, die da laufen. Und diese Mikrocode-Instruktionen haben halt ein bisschen mehr, ja, Aussagepower und Detailzugriff auf das, was die CPU tut. Also die steuern einzelne Puffer, können Leitungen trennen. Das sind eigentlich relativ komplizierte Instruktionen, wenn man die von Hand bauen möchte. Mhm. Also ich habe für ein Repetitorium an der Uni da mal eine CISC-Maschine genommen, die wir in den Übungsaufgaben bekommen haben, die nicht sauber designt worden ist. Die hatte einige Fehler. Und ich habe dann halt mit den Rest der Studenten die Fehler korrigiert und angefangen, Mikrocode zu schreiben. Und es ist halt sehr aufwendig, weil man muss erstens alle Teileinheiten und wirklich winzige Fätzchen dieser CPU halt im Auge behalten, weil man für jede eine Ansteuerungsleitung hat. Und man muss in jeder dieser Instruktionen halt jede dieser einzelnen Einheiten einmal abklappen und so, hat die Einfluss auf mein Programm gerade. Also Mikrocode schreiben ist nicht so trivial wie Assembler-Code schreiben. Aber gut, das nimmt einem im Regelfall der Hersteller
ab. Wo liegt der Mikrocode? Wo ist der? Wo sind diese Mikroprogramme gespeichert?
Das müsste ein persistenter Speicher irgendwo auf der CPU oder auf dem Mainboard sein. Aber ich glaube, das ist, ja.
Ja, okay.
Ich bin mir nicht sicher, wo sie es tatsächlich heutzutage befestigen. Der ist nicht so riesig. Ja, aber es muss was Persistentes sein, weil sonst hätte man da ein Problem auf lange Zeit.
Genau, und man kann es auch nicht erst laden, wenn das Betriebssystem geladen wird. Also muss auf jeden Fall irgendwo da drauf liegen. Ja, wenn wir jetzt schon von Prozessor irgendwie fixen und Mikrocode schreiben und so sind, wie geht man denn an so eine Sache ran, wenn man jetzt auf die Idee geht, ich will auch mal einen Prozessor bauen. Ich brauche ja nicht unbedingt ich muss es ja nicht unbedingt in Hardware bauen.
Richtig.
Sondern typischerweise, wenn man irgendwie anfängt, damit sich zu auseinanderzusetzen, nimmt man eigentlich FPGAs, oder?
Ja, es kommt jetzt darauf an, was man tun möchte. Mal angenommen, ich habe eine Idee für eine neue Instruction Set Architecture. Dann kann man die als erstes mal so in einem kleinen Interpreter oder in einem Simulationsprogramm bauen. Also erstmal testen, geht das so auf, was ich mir da vorstelle. Mhm. Dann.
Also wir simulieren die Hardware damit.
Ja, oder einfach nur testen, okay, ich möchte mal Code dafür schreiben, ob das ist, was ich mir
also vorgestellt habe. Fangen wir vielleicht klein an.
Ja.
Ich fange an, mich für Prozessoren zu interessieren und will jetzt mal so ein Ding selber bauen und dann ein einfaches Programm daraus ausführen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sowas überhaupt funktioniert.
Okay. Als erstes machst du dich halt ein bisschen mit diesen Grundkomponenten vertraut, die man halt zum CPU-Bau hat. Also gerade sowas wie Multiplexer, sowas wie Flipflops oder Decoder. Also wenn man da schon ein bisschen was ausprobieren möchte, kann man sich, ohne überhaupt Geld auszugeben, so einen VHDL-Simulator holen. VHDL ist eine Beschreibungssprache für Hardware. Mhm. Und man kann auch Verilog nehmen, das ist das Pendant dazu, also da gibt es auch, das sind auch mehrere Sprachen im Rennen.
Also Beschreibungssprache für Hardware heißt, wenn ich diesen Code schreibe und den übersetze, dann kommt da hinterher Hardware raus, mehr oder weniger, und die kann ich dann vielleicht simulieren, also dann, ich kann da eine Schaltung beschreiben in verschiedenen Abstraktionsstufen, also ich kann irgendwie die Bauteile selber irgendwie da reinbauen, oder ich mache das ein bisschen abstrakter und habe dann wieder so Makros, die das dann die dann meine Komponenten zusammensuchen. Ja, und dann kann ich zum Beispiel simulieren oder dann irgendwann vielleicht auch auf ein FPGA, also Field Programmable Field Array.
Field Programmable Gate Array,
genau. Schreiben, sodass ich dann tatsächlich eine Hardware habe, ohne eine Schaltung machen zu müssen oder herstellen lassen zu müssen oder zu.
Die FPGAs kosten halt Geld, und wenn man simulieren lässt, muss man halt nichts ausgeben dafür. Mhm. Es gibt aber auch mittlerweile günstige FPGA-Boards, so diese iSticks von Lattice. Dazu gibt es nämlich auch einen Open-Source-Compiler-Chain, aber alle anderen FPGA und FPGA-Hersteller, die sind alle sehr geschlossen. Da muss man sich dann Zeugs runterladen, erstmal, bevor man es runterladen kann, Data Stripping betreiben und sich bei dem Hersteller registrieren, dann das Zeug runterladen, was ewig groß ist und einfach nicht geil performt.
Ja, und dann gibt es keine offenen Tools, weil das irgendwie alles ganz großes Magic und geheim ist, was die da eigentlich tun.
Ja.
Das ist auch noch so ein spannendes Thema, können wir fast eigentlich eine eigene Sendung drüber machen.
Die günstigen Boards gibt es vielleicht für 25, 30 Euro. Da kriegt man dann 1000 bis 4000 logische Einheiten auf dieser FPGA hin. Also schon eine gute Größe, wo man eine kleine CPU auf jeden Fall mal bauen kann. Und wenn das
Board, ich kann es auch simulieren, sagst du.
Also man kann das alles simulieren, dann ist es zwar nicht so schön, wie ich habe da jetzt einen Schalter dran, ich drücke da drauf und kann das dann so super toll in Echtzeit mit rumspielen, aber es gibt Simulationsprogramme, da kann man dann quasi Dateien anknüpfen, die den Input von einem Kabel zum Beispiel zeigen. Natürlich kann man da sich auch irgendwie sagen, ja, ich gebe dem so eine Pipe oder sowas und tippe dann da selber rein. Also man kann sich da schon was bauen. Es gibt Simulationstools, die sind auch quelloffen, die kann man auch überall irgendwie benutzen.
Und Simulation hat natürlich den großen Vorteil, dass ich das viel leichter debuggen kann. Also ich kann da viel leichter reinschauen in so eine Hardware-Schaltung. Ist eben schwierig, geht auch, aber ist eben schwieriger.
Dafür hat man das JTAG-Interface auf dem FPGA.
Ja. Okay, und dann fange ich an, diesen Code zu schreiben und fange eigentlich an, das zu bauen, was wir vorher beschrieben haben. Irgendwie, ich fange an, mir einzelne Recheneinheiten zu bauen, die schalte ich zusammen, dass eine ALU rauskommt. Außenrum baue ich Logik, die sich darum kümmert, wie wird der Befehl geholt, was muss passieren. Was muss mit diesem Befehl in dem Prozessor passieren? Und dann kann ich beliebig weitermachen, alle Themen, die wir bisher so angesprochen haben.
Im Regelfall fängt man tatsächlich mit der ALU an, mit dem selber Bauen von irgendeinem Addierer oder sowas, weil das ist toll, um mal in diese Sprache reinzukommen, erstmal zu verstehen, wie funktioniert das Zweierkomplement, wie rechnet man tatsächlich jetzt mit binären Werten, und dann kann man da halt immer weiter drauf aufsetzen und dann tatsächlich irgendwann mal da seine kleine CPU bauen. Das ist im Endeffekt nicht schwierig, aber ich möchte euch den Tipp geben, wenn ihr das versuchen wollt, nachdem ihr so angefangen habt, Einheiten zu bauen und denkt, ihr könnt die Sprache halbwegs, überlegt euch, wie ihr wollt, dass eure CPU aussieht. Designt das vorher erst alles mal auf dem Blatt und dann baut es erst in VRDL. Weil so einmal so komplett umändern oder sowas, also es ist nicht so einfach und die Sprache und die Compiler sind sehr zickig. Also es ist nicht so ganz dynamisch, und wenn ihr halt einmal, also man kann in der VDR nicht so einfach drauf losbauen, weil das hängt halt alles miteinander zusammen, und wenn man bei einer Einheit was abändert, muss man das in allen anderen auch, und dann ist man im Endeffekt mit viel mehr Arbeit beschäftigt, und bis das ganze Zeug dann auch sinnvoll synthetisiert, verbrennt man dann halt schon mal ziemlich viel Zeit. Also es ist bei VDR echt toll, sich das vorher mal auf dem Papier aufzumalen, wie man es haben möchte, und dann das so umzusetzen.
Ja. Ja, was es ja auch gibt, sind in VHDL oder Verilog geschriebene Prozessoren, die man einfach runterladen kann. Also es gibt, eine Handvoll von offenen Prozessorarchitekturen. Ganz bekannte ist da der OpenRISC zum Beispiel. Also eine offene RISC-Prozessorarchitektur, die kann man sich einfach runterladen und die ist schon vorbereitet für alle möglichen FPGA-Boards oder auch Simulatoren und kann das einfach mal ausprobieren. Das ist schon ein bisschen ausgereifteres Projekt, also das ist ein relativ gut ausgereifter und auch stetig weiterentwickelter Prozessor. Und wenn man jetzt irgendwie nicht an dem Prozessor selber interessiert ist, sondern vielleicht interessiert ist, weitere Features einzubauen, wie zum Beispiel, woran ich mal ein bisschen an dem Projekt mitgearbeitet habe, war verschlüsselte Instruktionen auszuführen. Dann kann man den nehmen und den eben erweitern oder anpassen. Das wäre auch noch so eine Idee.
Ja. Es gibt so eine Plattform, die heißt opencores.org, glaube ich. Da kann man selber Projekte erstellen und das geht halt darum, dort offene Hardware hochzuladen und zu präsentieren, also dass man quasi eine Zentralquelle hat für VHDL oder Verilog Bestandteile für eigene Bauprojekte, also da findet man sowas wie Crypto-Cores, kleine Prozessoren, irgendwas zum Ansteuern von irgendwelchen Geräten. Also da findet sich schon ganz, ganz, ganz viel.
Da gibt es wahnsinnig viel hier oder auch so IIS Bausteine, also 128-Bit IIS-Verschlüsselung in Hardware. Alles Mögliche hier. Ziemlich cool. Den OpenRISC findet man da zum Beispiel auch.
Ja, ist auch so arithmetische Einheiten, Fließkomma nach IEEE. Was haben wir hier denn noch so alles rumfliegen? Also ganz großes Zeugs. Hier baut jemand zum Beispiel an einem USB-Controller. Dann sind hier Entities von Prototyping Boards drauf, um da Zeugs anzuschließen. Hey, ECC-Cores. Cool. Das wusste ich nicht. Ja, irgendwelche Speicherbausteine zum Ansteuern. Echt cooles Zeug. Ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, wenn man so ein bisschen was von diesen Sprachen versteht, kann man das Zeug auch lesen. Ja.
So. Ja, was machen wir noch? Themen werden, wir könnten jetzt noch ein bisschen über so Security-Funktionen von Prozessoren sprechen. Oder gibt es noch was wir über Prozessoren selber irgendwie reden wollen?
Moment. Ich finde halt, das Thema ist so im Radio relativ schwer rüberbringbar. Ich finde halt, so Prozessorzeugs wird erst richtig anschaulich, wenn man da die Diagramme dazu hat. Und dann kann man das einmal schön nachvollziehen, wenn man das einmal durchspielt, aber so akustisch ist das jetzt nicht so das Spaßigste.
Naja, wir tun unser Bestes.
Moment, Elemente der Rechnerarchitektur, was habe ich denn hier noch rumfliegen? Okay. Ja, dann lass uns mal ein bisschen über Security reden.
Okay. Ja. Wir haben vorhin schon mal festgestellt, irgendwie, es gäbe irgendwie die Möglichkeit, je nach Rechnerarchitektur Code zu bauen, der sich selber verändert oder Code einzuschleusen, der das aktuelle Programm verändert, entweder die Instruktionen selber oder den Programmfluss, also wohin die Ausführung läuft, in Wegen, die nicht vom Programmierer so gedacht waren. Und das ist ein Problem. Ja, wann kam das auf? Eigentlich so mit den Buffer-Overflows, oder? Nämlich, wie ich jetzt mal sagen, kam so das große Problem auf.
War, glaube ich, eins der ersten Sachen, ja.
Beziehungsweise, was dann auch noch gab, sind so die Zugriffsringe von Betriebssystemen oder also die.
Lass uns mal Privileg-Level ansprechen, das ist, glaube ich, ganz interessant.
Genau, das war wahrscheinlich sogar schon vor der Buffer-Overflow-Geschichte, ich bin jetzt ein bisschen...
Ja, das ist korrekt. Es gibt in modernen CPUs sowas wie Privileg-Level. Man möchte festlegen, welches Programm darf denn überhaupt was. Wir haben auf einem Computer mit einem Betriebssystem ein Programm, das hat das höchste Privileg-Level, das ist der Kernel, also der wichtigste Bestandteil unseres Betriebssystems, der dazu da ist, Hardware anzusteuern und andere Programme zu verwalten. Der hat Privileg Level 0, was heißt mit, er darf einfach alles. Normale Programme bekommen in der Regel so ein Privileg-Level, wo sie nichts an der Hardware direkt ansteuern dürfen. Sie dürfen halt irgendwie ausgeführt werden, aber sie dürfen erstens nicht im Kernel irgendwie ins Handwerk pfuschen. Weil, naja, die sollten nicht irgendwie die Hauptmanagement-Einheit abschießen können. Also zu Microsoft DOS-Zeiten gab es das Problem noch, dass wenn man mit seinem Programm die DOS im Arbeitsspeicher überschrieben hat, dass man dann einfach nicht mehr ins Hauptbetriebssystem zurückkam, dass man dann einfach nichts mehr damit anfangen konnte. Das haben manche Programme gemacht. Und auf modernen Rechnern möchte man, dass ja mehrere Programme gleichzeitig laufen und die sollten sich nicht gegenseitig sabotieren. Ob das jetzt böswillig ist, ist mal in den Raum gestellt, sondern einfach nur, wenn sie nicht richtig funktionieren, dass sie nichts anderes mit ins Grab reißen.
Insbesondere nicht das Betriebssystem.
Korrekt. Und dazu hat man Privileg-Level eingeführt. Mit Privileg-Leveln kann man sowas managen wie Programmer X darf auf Speicherbereich Y schreiben oder lesen oder nicht lesen oder schreiben oder darf Hardware-Ports ansteuern oder darf in andere Programme Speicher schreiben.
Und das ist aber Teil des Prozessors, also genau. der Hardware. Wie findet der denn raus? Also wenn ich ein Programm habe, das ein niedrigeres Privileg-Level hat und das versucht etwas zu tun, was es nicht darf. Wie findet er das raus?
Das tut er mit einem Register, und zwar ein Programm muss ja auch irgendwie auf der CPU laufen, und wenn so ein Programm lauffähig ist, gibt es so einen Flag in dem Register, dass das Programm selbst nicht ändern darf. Das signalisiert, welches Privileg-Level dieses Programm hat. Und immer, wenn jetzt irgendwas ausgeführt wird, wie Speicheroperationen oder Zugriffe auf Hardware-Ports, wird halt vorher dieses Bit abgefragt, ob das denn gesetzt ist oder nicht. Wenn da keine Privilegisierung gesetzt ist, dann darf er das natürlich nicht und es wird halt irgendwie ein Fehler ausgelöst. Darf es das, läuft es dann ohne Probleme durch. Und das erste Programm, das halt gestartet wird, das kann diese Flex setzen oder in diesen Modus halt gehen, dass es das privilegierte Programm ist und darf dann beim Starten der anderen Programme quasi setzen, privilegiert oder unprivilegiert. Und ja, also das laufende Programm selber kann das nicht, es sei denn, es hat schon die höchste Privilegstufe und damit wird das effektiv eigentlich umgesetzt. Mhm. In der Speicherverwaltung, gerade jetzt bei x86, wird das auch in diesen Page Tables signalisiert, ob man da, also welcher Privileg-Level jetzt drauf schreiben oder nicht schreiben darf. Also ich kann dann für jede Speicherseite sagen, das sind in der Regel so 4 Kilobyte Speicherbereiche, wer drauf schreiben und wer nicht drauf schreiben darf. Also die Umsetzung kann man sich vorstellen, wie das, ja, salopp gesagt, immer eine If-Abfrage da, ob dieses Bit gesetzt ist, wenn irgendwelche Operationen ausgeführt werden. Mehr ist das eigentlich nicht.
Okay, und das wurde irgendwann eingeführt und so wurde wahrscheinlich irgendwie mit der Zeit so ein bisschen erweitert, aber so im Großen und Ganzen läuft das bis heute eigentlich so auf diese Art und Weise.
Ja, das wurde, glaube ich, mit dem Aufrüsten auf 32-Bit gebracht, weil bei x86 nennt sich das Ganze Protected Mode und das ist das erste Mal, dass die CPU mehr, also 32-Bit Einheiten benutzt, also keine 16-Bit Einheiten, wie die erste x86 CPU halt benutzt hat. Man kann mehr wie 1 Megabyte Arbeitsspeicher ansteuern, sondern bis zu 4. Also ich glaube, das war mit der 32-Bit Einführung, kam das dann auch irgendwann mal auf.
Ja, auch das ganz hart umkämpfte Thema irgendwie Programmmanipulation im Speicher kam eigentlich so auf mit dem ganz berühmten Artikel Smashing the Stack for Fun and Profit. Im 1996 kam das raus im Frag Magazine, so ein IT-Hacker-Magazin. Und da wurde eben zum ersten Mal beschrieben, wenn ich einen Programm habe, dann liegen da ja irgendwie Instruktionen im Speicher und dann hat es ja auch so Sachen wie Stackframes. Also da ging es um diese Stacks, von denen wir geredet haben. Wenn ich eine Funktion aufrufe, wird so ein Stackframe angelegt, um Platz für lokale Variablen zu haben, um dann lokal Berechnungen machen zu können. Wenn diese Funktion fertig ist, wird dieser Stack wieder abgebaut. Irgendwie müssen wir feststellen und gehen wieder dahin zurück, von wo diese Funktion aufgerufen wurde. Dazu liegt in dem Stack so einen Pointer, also eine Variable, in der drin steht, woher diese Funktion aufgerufen wurde, damit sie dann danach dahin zurückgehen kann. So, jetzt ist die Idee, wenn das Programm oder die Funktion an dieser Stelle unsicher programmiert ist, kann man da vielleicht Werte einfügen, die andere Variablen überschreiben in unvorhergesehenen oder nicht so gedachten Wegen. Und damit kann man eben auch diese Rücksprungadresse, wie man sie nennt, überschreiben. Und das Programm springt gar nicht mehr dahin, von wo es eigentlich aufgerufen wurde, die Funktion, sondern irgendwo anders hin, zum Beispiel auch an Code, den man irgendwo eingefügt hat. Also dadurch, dass wir von der Rechnerarchitektur diese aktuell eben nicht diese saubere Trennung haben, typischerweise von Daten und Programm, können wir eine Datenadresse schreiben, wo wir Daten hingeschrieben haben, die dann aber als Programmcode interpretiert werden und dann weiter ausgeführt werden. So, und nachdem diese Angriffe unglaublich beliebt wurden und bis heute auch noch ein Einfallstor sind in viele Programme, also es ist immer noch eine der gravierendsten Sicherheitslücken, haben eben Prozessorhersteller angefangen, dagegen Maßnahmen zu machen. Eine Idee ist zum Beispiel, Speicher zu markieren als nicht ausführbar. Also dass man sagt, Speicher, der geschrieben wird, zum Beispiel eben dieser Stack, den markiere ich so, dass da drin nicht ausgeführt werden darf. Wenn der Prozessor feststellt, dass er dann Befehl lesen soll aus diesem nicht ausführbaren Speicher, dann schmeißt er eben stattdessen eine Exception und sagt hier, an dieser Stelle weigere ich mich, den Code auszuführen.
Genau.
Da gibt es aber noch mehr, oder? Hast du da gerade noch was im Kopf? Also das war so die erste Idee. Und dann gab es eben da wieder andere Angriffe, die das versuchen zu umgehen. Zum Beispiel Return-Oriented Programming. Da sagen wir, da überschreiben wir die Rücksprungadresse, springen aber nicht an Code, den wir selbst eingefügt haben, sondern versuchen mit dem schon im Betriebssystem bestehenden Code Funktionen nachzubauen, die wir haben wollen als Angreifer.
Mehr Security-Features kenne ich jetzt gerade auf den gängigen CPUs nicht.
Okay.
Weil gegen Return-Oriented Programming kann man nicht mehr so viel machen. Man kann ohne einen Stack, der schreibbar ist, keine Rekursionen, keine verschachtelten Aufrufe bauen. Und da der offensichtlich schreibbar sein muss, kann man da auch Zeugs reinschreiben.
Ja gut, wer dann weitere Gegenmaßnahmen noch bringen kann, sind die Compiler und vielleicht auch die Betriebssysteme. Also so Sachen wie Stack Canaries, also Canary für Kanarienvogel. Die Idee kommt, glaube ich, daher, dass Minenarbeiter Kanarienvögel einsetzen, um festzustellen, ob irgendwie Gasaustritte da sind und der Sauerstofflevel sinkt. Und die Idee war, ja, man schreibt eben vor oder hinter diese Rücksprungadresse so einen magischen Wert und bevor man zurückspringt, überprüft man, ob der noch intakt ist, so wie man den erwartet, und wenn nicht, dann sagt man eben, ja, hier wurde manipuliert, wir springen jetzt nicht mehr zurück, sondern brechen das Programm ab.
Genau.
Wäre eine Idee. Okay, aber vom Prozessor selber ist das jetzt eigentlich so die wichtigste Sache, ist dieses als nicht ausführbar markieren.
Und Privileg-Level-System,
genau. Und die Privilegien-Level, ja. Okay. Ja, so langsam nähern wir uns auch dem Ende der Sendung zu. Wollen wir irgendwas noch in den letzten paar Minuten besprechen? Oder wollen wir es langsam abhaken? So einiges haben wir jetzt schon angesprochen.
Mir fällt gerade nichts mehr ein.
Also nichts, was wir wahrscheinlich in ein paar Minuten quetschen könnten.
Mm-mm.
Deshalb, ja, lass uns doch einfach mal hier ein Wrap-up machen und uns verabschieden.
Ja.
Also, ihr habt gehört, Dev Radio, das Radiomagazin des CCC Ulm, des Chaos Computer Club Ulm. Danke Simon, dass du heute da warst.
Kein Problem.
Ich bin Matu. Wir hören uns für die nächste DEF-Radio-Sendung, geplant in 14 Tagen. Thema, mal schauen. Ich kann mal teasern. Wir haben noch auf der Liste haben wir ganz dringend noch Smartwatches. Da haben wir noch so ein bisschen logistische Probleme gehabt bisher. Alle Interviewpartner gleichzeitig in einen Raum oder zumindest zur gleichen Zeit irgendwo hinzukriegen. Das soll aber demnächst noch kommen. Vielleicht zur nächsten Sendung. Mal gucken. Ich bin da guter Dinge, dass wir das auch mal abhaken können, dieses Thema. Aber für heute, ja, unser Prozessor-Thema. Podcast wird auf die Website gestellt. Hoffentlich funktioniert defradio.de auch irgendwann mal wieder.
Schreibt eine Mail.
Schreibt eine Mail, wenn ihr Lust habt oder irgendwo anders hin. Und dann verabschieden wir uns für heute und hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann, ciao.
Ciao.